hinführen zum Thema, wo sind die Toten, wollen wir auf einen Text hören aus dem Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 7 bis 9. Da steht: Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn wenn wir leben, so leben wir dem Herrn. Und wenn wir sterben, so sterben wir dem Herrn. Ob wir also leben oder sterben, wir sind des Herrn Eigentum. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote wie Lebende Herr sei. Wir wollen uns zum gemeinsamen Gebet erheben.
Guten Morgen, alle herzlich gegrüßt, herzlich willkommen. Familie Bendlin sitzt heute so weit vorne, wie glaube ich noch nie so lange ihr in der Gemeinde seid. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Blick heute wegkriege von euch hier vorne. Eine Prachtschön, noch alle anderen ganz, ganz herzlich willkommen. Freue mich wirklich sehr, auch Helmut, dass du wieder mal in unserer Mitte bist. Das ist mir heute Morgen richtig eine Riesenfreude gewesen. Und seid alle herzlich gegrüßt. Ich erinnere mich an letzten Sonntag. Da hat unser Bruder Ralf-Dieter Krüger schon um 3/4 Schluss gemacht. Und ich habe gesehen, die Verwunderung, um nicht zu sagen das Entsetzen in den Gesichtern vieler. Also diese Art von Schock wird euch heute erspart bleiben, das verspreche ich euch. Es ist ein großes Thema, wo sind die Toten? Es ist so ein großes Thema, dass ich manchmal schon dachte, auweia, hoffentlich verschluckst du dich daran nicht. Und es ist ein Thema, das kriegt man in einer Stunde gar nicht durch. Und deshalb möchte ich das in zwei Teilen machen. Heute möchte ich mit euch die ganzen Grundlinien und Grundentscheidungen dieser Fragestellung verhandeln und dann irgendwann demnächst Teil 2, da wollen wir dann die Stollen noch tiefer hineintreiben in Gottes Wort. Wo sind die Toten? Das ist keine akademische oder vorwitzige Frage, sondern eine zutiefst existenzielle, sobald man hiervon persönlich betroffen ist. Aber auch vorher schon ist es eine wichtige Frage, um sich auf diesen Tag der persönlichen Betroffenheit vorzubereiten. Und dieser Tag kommt für jeden von uns, entweder bei dem Sterben unserer Lieben oder wenn es für uns selbst ans Sterben geht. Dann brauchen wir konkrete Antworten und eine konkrete Hoffnung. Nicht so irgendwas Nebulöses. Eine konkrete Hoffnung brauchen wir. Eine begründete Hoffnung, die auch in diesen Stunden trägt. Was erwartet uns nach dem Sterben? Wohin gehen wir im Sterben? Was ist mit den von uns geliebten Menschen, die vor uns gegangen sind? Das alles bündelt sich in dieser Frage, wo sind die Toten? Als Hiob in die Grenzerfahrung von Leiden und Sterben hineingeführt wird, da ist genau diese Frage in ihm aufgebrochen. Wir lesen das in Hebräer, in Hiob 14, Vers 10, wo sich der Hiob in seinem Leiden, in seiner ganzen Lebensproblematik, die über ihn hineinbricht, dann mit einmal mit dieser Frage auseinandersetzt. Gibt es eine Hoffnung über dieses Leben hinaus? Als Hiob alles aus den Händen geschlagen wurde, da wurde diese Frage ganz vordringlich. Gibt es eine Hoffnung über dieses Leben hinaus? Und wenn ihr euch mal dieses ganze Kapitel Hiob 14 durchlest, dann werdet ihr merken, wie gut wir es haben. Denn der Hiob hatte noch nicht das Evangelium. Der hat noch nicht um Ostern, um die Auferstehung Jesu, um den Sieg über den Tod, davon wusste er das noch nichts. Und deshalb bricht es bei ihm noch nicht durch, sondern es ist ein ganz dolles Ringen. Was seine Frage dann in Hiob 14, Vers 10 so formuliert: Ein Mensch verscheidet. Und wo ist er dann? Ja, wo ist er dann? Gerade im Leiden, gerade in den Grenzerfahrungen unseres Lebens merken wir, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir viel zu lange verdrängen. Ich habe gestern in den Nachrichten gelesen, Elton John ist 70 geworden und der lag jetzt ein paar Tage auf der Intensivstation. Und er kam zurück und sagt, also jetzt will er dann doch seine Karriere an den Nagel hängen und sich mehr um seine Kinder kümmern. Denn es sei ihm bewusst geworden, seine eigene Sterblichkeit. Da dachte ich, naja, mit 70 ist immerhin gut, dass er das auch noch entdeckt hat. Aber so ist es. Genau so ist es. Wir leben dahin und kümmern uns um diese einige wichtige Frage nicht, die das einzig Todsichere in unserem Leben ist. Und das ist fahrlässig. Und darum wollen wir wirklich reingehen in dieses Thema. Die Bibel gibt darauf wichtige Antworten. Und diese Antworten gilt es zu entdecken und persönlich zu ergreifen und festzuhalten. Entdecken wo? Na, in der Bibel, im Wort der Wahrheit, im Wort des Lebens, im Wort Gottes. Wo denn sonst? Ergreifen. Wie? Na, im Glauben. Im Vertrauen darauf, dass wir uns darauf verlassen können, was Gott in seinem Wort uns sagt. Und festhalten. Wann? Na, wenn es durch dieses Tal des Todesschattens geht, von dem Psalm 23 uns berichtet. Dieses finstere Tal, dieses Tal des Todesschattens. Dann festhalten. Aber da müssen wir was haben, was wir festhalten können. Im Tal des Todesschattens können wir nicht erst anfangen. Oh, gibt's hier noch irgendwas? Da müssen wir was haben, was wir festhalten können. Da müssen wir den haben, der unser guter Hirte ist, der uns durch dieses Tal des Todesschattens hindurchführt. Zu grünen Auen, zu stillen Wassern. In sein Haus. Die Bibel beantwortet aber nicht alle unsere Fragen. Ich habe es gerade heute Morgen wieder in der Gebetsgemeinschaft gehört. Ein Bruder hat ganz freimütig und zutreffend und ehrlich gebetet: Herr, du weißt, wir sind sehr neugierig. Wir haben viele Fragen, gute und überflüssige. Aber auf jeden Fall treiben uns viele Fragen um. Die Bibel beantwortet nicht alle unsere Fragen. Manches bleibt im Dunkeln. Über manches hat Gott einen Schleier gelegt. Und so wollen wir ausschöpfen, was Gott uns in seinem Wort offenbart, wollen graben und forschen, rein in Gottes Wort. Das ist immer wieder, was mir so wichtig ist. Nicht nur so an der Oberfläche lang plätschern. Rein in Gottes Wort. So ein dickes Buch, so viele Dinge, die Gott uns sagen möchte. Und wir tun so, als wenn wir oben so ein bisschen abschaben und oh, das reicht mir. Das ist ein Jammer, was da drin liegt. Reingraben, Zeit investieren. Und mit Gott die Begegnung suchen in seinem Wort. Das ist Gottes Liebesbrief, Gottes Offenbarung an uns, auch zu diesem Thema. Und deshalb wollen wir ausschöpfen, was Gott uns in seinem Wort offenbaren möchte, wollen graben, forschen. Und dann wollen wir aber auch innehalten, Grenzen akzeptieren. Wenn Gott bestimmte Dinge dieser anderen Welt unseren Blicken und unserem Verständnis heute noch entzieht. Weil das heute für uns noch nicht wichtig ist, weil das nicht dran ist und weil wir das einfach noch gar nicht verstehen. Und wir wollen deshalb nicht über das hinausdenken, was geschrieben steht. So schreibt es der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, Vers 6, dass wir lernen sollen, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben steht. Das ist auch wichtig. Und die Grenze wollen wir auch beachten, um nicht irgendwelchen Spekulationen oder menschlichen Fantastereien oder Offenbarungen aus ganz anderer Quelle nachzulaufen. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 9, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel. Wichtig, damals gab es noch keine Spiegel aus Glas, sondern damals gab es nur Spiegel aus poliertem Metall. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn man in poliertes Metall guckt, das ist sehr viel undeutlicher als Spiegel, denn unsere Glasspiegel, die wir heute haben. Also denkt an dieser Stelle immer an einen Spiegel aus poliertem Metall. Deshalb sagt Paulus, wir sehen jetzt wie durch einen Spiegel undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Das möchte ich akzeptieren. Das müssen wir immer wieder lernen zu akzeptieren. Ja, heute erkennen wir stückweise. Wir alle haben ein Stück. Und deshalb ist auch Gemeinschaft wichtig, ist auch Vielfältigkeit wichtig in der Gemeinde, in der Verkündigung miteinander. Weil Gott uns allen so von einer anderen Seite etwas zeigt. Und das dürfen wir zusammentragen, da dürfen wir uns ergänzen. Wir erkennen stückweise. Das wollen wir akzeptieren. Aber dabei gar nicht traurig sein, sondern wissen, dass was wichtig ist. Das zeigt Gott uns. Und für den Rest, da freuen wir uns auf den Tag, an dem wir erkennen werden, wie wir jetzt schon von ihm, von Jesus, völlig durch und durch erkannt worden sind. Und das ist doch schon so eine erste große Hoffnung und Erwartung. Von Angesicht zu Angesicht. Jesus, von Angesicht zu Angesicht. Wo alle Entfernung, alles Verschwommene, wo das verschwindet. Und wir in hundertprozentiger Klarheit, ihm Auge in Auge, Angesicht in Angesicht, vor ihm stehend, dann erkennen dürfen, wie wir jetzt schon durch und durch von Jesus erkannt worden sind. Also, wann immer das schmerzlich aufstößt, ach, das verstehe ich noch nicht und hier habe ich eine Grenze und das ist mir noch nicht ganz klar. Lasst uns das nicht in die Depression treiben, sondern danke, Herr, danke, dass der Tag kommt, an dem dieses Stückwerk aufhört und an dem ich dich sehe von Angesicht zu Angesicht und dann alles hell und klar und deutlich sein wird. Also wir halten fest für dieses Thema, für heute, ja, wir erkennen stückweise, wir sehen manches noch undeutlich, gerade von dem, was diese andere Welt betrifft. Ja, wir sehen manches noch undeutlich. Es werden also Fragen offen bleiben. Nicht immer wird eindeutig zu entscheiden sein, ob bestimmte biblische Aussagen wörtlich zu verstehen sind oder ob hier in Bildern gesprochen wird. Hier werden wir in Einzelfällen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Aber wichtig, auch dort, wo die Bibel über die Realität jenseits unserer fünf Sinne in Bildern spricht, auch dort, liegt all diesen Bildern der Bibel doch eine geistliche Realität zugrunde. Und diese Realität ist immer größer und mächtiger als das Bild. Diese geistliche Realität ist eben nicht verschwommen, sondern sie ist eben real, eine Realität, eine viel größere Realität als die Scheinwelt, in der wir heute leben. Und das dürfen wir nicht vergessen, selbst da, wo wir meinen, dass die Bibel hier in Bildern redet. Dass die Realität, die diesen Bildern zugrunde liegt, immer größer und mächtiger ist als das Bild. Und dass wir deshalb auch die Bilder der Bibel nicht so weit vergeistigen und damit auflösen dürfen, dass wir sie ihrer mächtigen Realität berauben. Das ist nicht der Sinn, warum Gott uns Dinge in Bildern sagt, dass sich das so verflüchtigt. Sondern dass es anschaulich wird, dass wir die Dinge fassen können in unserer jetzigen Begrenztheit und Perspektive, die eigentlich für uns noch gar nicht zu fassen sind. Darum Bilder, nicht um aufzulösen, dass da am Ende nichts Reales mehr da ist. Da müssen wir Acht haben. Vor allem aber wollen wir uns bei der Beantwortung unserer Fragen nur auf das Wort Gottes stützen, so wie es uns in der Bibel geoffenbart worden ist. Alle anderen Erkenntnisquellen. Und gerade in dieser Fragestellung gibt es viele andere Erkenntnisquellen. Alle anderen Erkenntnisquellen. Vor allem auch die vielen Erlebnisberichte von Menschen, die an oder sogar auf der Schwelle des Sterbens standen. Die klingen spannend und interessant und sind vielleicht sogar wahr. Sind vielleicht sogar wahr, das will ich gar nicht in Frage stellen. Im Einzelfall. Aber sie können uns doch niemals ein sicheres Fundament unserer Hoffnung sein. Zu subjektiv und zu verführungsanfällig sind diese Erfahrungen aus der Transzendenz. Nicht umsonst verbietet uns das Wort Gottes den Umgang mit den Geistern der Verstorbenen. 5. Mose 18, Vers 10 bis 12. Da spricht Gott: Es soll unter dir niemand gefunden werden, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Wir sollen also die klare Grenze, die Gott zwischen Lebenden und Toten gesetzt hat, aus gutem Grund gesetzt hat, diese Grenze sollen wir respektieren und nicht eigenmächtig zu durchbrechen suchen. Das Wesen des Todes besteht doch gerade darin, dass Menschen auseinandergerissen werden und nicht mehr miteinander kommunizieren können. Das ist doch das Schmerzvolle. Und hier dürfen uns Liebe, Sehnsucht und Schmerz nicht auf falsche Wege führen. Es gibt keine weiße Magie, weder bei Heilung von Krankheiten noch bei Totenbefragung. Es gibt nur schwarze Magie. Dort, wo sie sich tarnt, da nennen wir sie weiße Magie, weil wir ihr wahres Wesen nicht durchschauen. Aber in beiden Fällen bezieht sie ihre Macht vom Teufel. Nur, dass dieser sich bei der sogenannten weißen Magie als Engel des Lichts verstellt. Und davor warnt Paulus uns in 2. Korinther 11, ab Vers 14. Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Ja, das macht er, so kommt er. So tarnt er sich, so verführt er uns. Er selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an und wir, oh. Und doch steckt dahinter, hinter dieser weißen Magie, wieder nur er selbst, nur getarnt als Engel des Lichts. Und Paulus schreibt weiter, es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener, die Diener Satans, die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Lassen wir uns also nicht täuschen und verführen. Es gibt auch eine Spiritualität aus einer finsteren, vergifteten Quelle. Und da sollen wir nicht naiv sein und denken, ach, das könnten wir doch auch nehmen, auch benutzen, auch befragen. Nein, das sind finstere, vergiftete Quellen. Und Gott warnt uns davor. Zunächst einmal müssen wir grundlegend feststellen, die Frage, wo sind die Toten, kann nicht einheitlich beantwortet werden. Es gibt also keine Antwort, die für alle Menschen aller Zeiten gleichermaßen gültig wäre. Bei der Beantwortung unserer Frage ist es wichtig zu unterscheiden, für welche Zeit und für welche Person diese Frage gestellt wird. Geht es um die Zeit vor oder nach der Auferstehung Jesu? Geht es um einen christusgläubigen Menschen oder um einen anderen? Diese doppelte Vorfrage müssen wir immer stellen, bevor wir die Frage, wo sind die Toten, biblisch zutreffend beantworten können. Wir können uns das vielleicht anhand eines Koordinatensystems vorstellen. Also ich wollte für die Sache jetzt nicht extra einen Beamer aufbauen, ich appelliere an eure Fantasie und Vorstellungskraft. Koordinatensystem. Zwei Achsen, X-Achse, Y-Achse, vier Bereiche. möchte das hier als Bild so sagen. Horizontal, die horizontale Achse, das ist die Zeitachse. Die vertikale Achse, die soll hier einmal die Zugehörigkeit eines Menschen zu Gott und damit eben auch zu den oberen oder den unteren Aufenthaltsräumen des Todes darstellen. Beide Achsen, die horizontale und die vertikale Achse, beide Achsen treffen sich in einem Punkt, in der Auferstehung Jesu von den Toten. Und so entstehen durch die sich kreuzenden Achsen vier Bereiche, die die Aufenthaltsräume der Toten vor und nach der Auferstehung Jesu, jeweils für die Glaubensmenschen und die anderen, darstellen. Und dieses Koordinatensystem sollten wir im Hinterkopf behalten. Die Frage, wo sind die Toten, ist also nicht einheitlich zu beantworten. Mit der Auferstehung Jesu haben sich die Machtverhältnisse des Todes entscheidend verändert. Jesus hat den Tod besiegt. Das Grab ist leer. Der Stein vor dem Grab ist weggerollt, auch für uns. Jesus hat jetzt nach seiner Auferstehung die Schlüssel des Todes und des Totenreiches, des Hades. So sagt er selbst es als Auferstandener in Offenbarung 1, Vers 18. Ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Lebendige und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Wir können uns kein Ereignis in der Geschichte vorstellen, was so machtvoll alles verändert hat, wie die Auferstehung Jesu. Die gesamten Machtverhältnisse, die Strukturen der Sünde, des Todes, der Herrschaft Satans sind durch diese Auferstehung Jesu radikal verändert worden. Satan hatte die Macht des Todes, so lesen wir es im Hebräer. Und jetzt wird klar, Jesus hat den Tod besiegt. Ich, sagt Jesus, habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ich, was heißt Schlüssel? Na, Schlüsselgewalt heißt, ich habe Zugang, ich bin Chef, ich kann überall rein, in jeden einzelnen Raum. Schlüsselgewalt. Gibt immer wieder Gastredner, die haben bei uns hier nur Schlüssel B. Die können ein paar Räume rein und ein paar nicht. Jesus hat Schlüsselgewalt A. Jeden Bereich, jeden Raum. Jederzeit Zugang. Er ist der Herr. Das müssen wir einfach festhalten. Mit der Auferstehung Jesu ist die Frage, wo sind die Toten, nicht mehr so zu beantworten wie vorher. Jesus hat den Tod besiegt. Darum lesen wir in Römer 14, Vers 9. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über Tote als auch über Lebende. Und das müssen wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir bestimmte Bibelstellen aus dem Alten Testament oder dem Neuen Testament zu unserem Thema befragen. Im Heils- und Offenbarungshandeln Gottes gibt es eben einen alten und einen neuen Bund. Und mit Kreuz und Auferstehung Jesu hat sich alles verändert. Auch die Machtverhältnisse des Todes. Deshalb macht es einen entscheidenden Unterschied, ob ein Mensch vor oder nach dieser Zeitenwende gestorben ist. Ob wir Bibelworte aus dem alten Bund oder aus dem neuen Bund zu unserem Thema befragen. Geht es um die Zeit vor oder nach der Auferstehung Jesu? Diese erste Vorfrage auf der horizontalen Achse müssen wir immer stellen. Denn die Auferstehung Jesu hat alles verändert. Darum müssen wir immer Acht haben, welche Aussagekraft und Bedeutung wir bestimmten alttestamentlichen Stellen zu diesem Thema einräumen können. Wenn Hiob hier im 14. Kapitel Aussagen macht, müsste man in Ruhe lesen, dann müssen wir das festhalten. Das ist weit vor der Auferstehung Jesu. Der hat noch nicht viel Licht. Und darum sind viele dieser Aussagen aus dem alten Bund oftmals nur Ausdruck dieses inneren Ringens der Menschen um das, was uns heute geschenkt ist. Das Evangelium über den Sieger Jesus, der den Tod besiegt hat. Das hatten die noch nicht in dieser Weise. Manchmal bricht es durch. Da gibt Gott ihnen prophetisch schon was. Aber im Grundsatz hatten sie es noch nicht. Deshalb müssen wir Acht haben, wenn wir solche Stellen uns angucken. Was können sie uns wirklich sagen? Die zweite Vorfrage auf der vertikalen Achse ist nicht minder wichtig. Geht es um einen christusgläubigen Menschen oder um einen anderen? Natürlich macht es auch einen entscheidenden Unterschied, ob ein Mensch in Christus stirbt oder ob ein Mensch außerhalb von Christus stirbt. Dieser zentrale biblische Begriff in Christus beschreibt die Realität unseres Seins eben nicht nur für unser Leben vor dem Sterben, sondern auch für unser Leben nach dem Sterben. In Christus ist für beides entscheidend. Ein Mensch, der in Christus gelebt hat, der wird auch in Christus hinein sterben. Ein Mensch hingegen, der getrennt von Christus gelebt hat, der wird auch getrennt von Christus sterben. Das Sterben ist eben nur eine Tür, durch die wir auf demselben Weg hindurchgehen, auf dem wir auch vorher unterwegs waren. Der schmale Weg bleibt der schmale Weg, vorher und nachher. Der breite Weg bleibt der breite Weg, vor dem Sterben und nach dem Sterben. Wir müssen nicht denken, dass wenn wir durch die Tür des Sterbens hindurchtreten, dann mit einmal schwuppdiwupp sind wir auf einem ganz anderen Weg. Nein, es ist derselbe Weg, vor der Tür des Sterbens und hinter der Tür des Sterbens. War es vorher der schmale Weg, ist es hinterher. War es vorher der breite Weg, ist es hinterher auch. Wir werden durch die Tür des Sterbens nicht mit einmal auf eine andere Schiene hier katapultiert. Das muss uns klar sein. Hinter der Tür des Sterbens geht es auf demselben Weg weiter, auf dem wir auch zuvor unterwegs waren. Alles andere ist Selbstbetrug. Auch deshalb gibt es keine einheitliche Antwort auf die Fragen, wo sind die Toten? Behalten wir also bei unserer Frage immer dieses Koordinatensystem mit seinen beiden Achsen im Hinterkopf. Geht es um die Zeit vor oder nach der Auferstehung Jesu? Geht es um einen christusgläubigen Menschen oder um einen anderen? Wir wollen zunächst bei der vertikalen Achse unseres Koordinatensystems weitermachen, bei der Frage der existenziellen Zugehörigkeit eines Menschen und uns fragen, wer stirbt wohin? Wer stirbt wohin? Hören wir, was Jesus dazu sagt. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Nicht wer glaubt, dass es einen Gott gibt oder irgendwie so eine höhere Macht glaubt. Wer an den Sohn glaubt, daran entscheidet sich alles. An Jesus entscheidet sich die Frage, an nichts anderem. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Bei dem Ausdruck ewiges Leben, das klingt immer so, als wäre da der zeitliche Aspekt das Entscheidende. Ewig, das ist eben jetzt ein Leben, was endlos ist. Aber das ist gar nicht das Eigentliche bei diesem Ausdruck ewiges Leben. Es geht ja nicht darum, dass das Leben, was wir hier heute haben, dass das einfach nur ins Unendliche verlängert wird. Das wäre kein Segen, sondern das wäre Fluch. Oder ihr alten Geschwister, die ihr unterwegs seid, wollt ihr so ewig leben? In diesem Zustand? Nein. Es geht nicht darum, dass unser natürliches Leben einfach jetzt nur ins Unendliche verlängert wird. Sondern es geht bei dem Ausdruck ewiges Leben um eine völlig neue Qualität Leben. Um Leben aus Gott. Leben, das Gott durch den Heiligen Geist in uns hineinzeugt, in uns hineinlegt. Leben aus Gott, göttliches Leben. Ganz andere Qualität Leben. Das wohnt eigentlich diesem Begriff vom ewigen Leben inne. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges, göttliches, aus Gott gezeugtes Leben. Er hat es. Nochmal, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Das kriegt man also nicht erst nach dem Sterben, sondern das hat man hier und heute. Oder man hat es nicht, dann aber auch hinterher nicht. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, hier und heute. Wird dieses Leben in der Wiedergeburt eines Menschen durch den Heiligen Geist in uns hineingelegt, ein neuer geistlicher Mensch geboren? Das ist die Botschaft. Wer an Jesus glaubt, hat dieses Leben hier und heute. Und wer das hier und heute nicht hat, dann wird das Auswirkungen haben auf den Moment, wo man durch die Tür des Sterbens durchgeht. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, Gegenstück zu glauben hier, aha. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist also das Gegenstück. Zorn Gottes, Leben nicht sehen. Johannes 5, 24 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, das sind wir alle, und glaubt dem, der mich gesandt hat, das weiß ich nicht, wie viel das sind, der hat ewiges Leben. Wieder, der hat jetzt schon, hier und heute. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist jetzt hier und heute schon. Er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Luther übersetzt, hindurchgedrungen. Johannes 8, 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Aha, ist ein Unterschied zwischen Sterben und Tod. Ja. Johannes 11, 25, das letzte, wieder ein Wort Jesu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin es in meiner Person, außerhalb von ihm gibt es das nicht. Ich bin, ich und sonst niemand. Ich bin die Auferstehung und das Leben in Person. Wer an mich glaubt, wer sich an mich andockt, wer in mich reinkommt, wer mit mir zusammenlebt, wer sich mit mir verbindet, der und nur der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Leben, auch wenn er gestorben ist. Ja, wie kann das sein? Na, weil Jesus hier von zwei verschiedenen Arten Leben und Sterben spricht. Vom geistlichen Leben und vom geistlichen Sterben. Vom natürlichen Leben und vom natürlichen Sterben. Wer an mich glaubt, wird leben, geistlich weiter. Auch wenn er leiblich gestorben ist. Und jeder, der da lebt, natürlich, und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Geistlich nie mehr sterben. Körperlich müssen wir noch durch. Die meisten von uns durchsterben. Aber es ist kein Sterben mehr, was dieses neue Leben in uns erfassen könnte. Jesus sagt es sehr klar. Die einen sterben ins Leben. Das ist ein Ausdruck, darüber müsste unbedingt nachdenken. Die einen sterben ins Leben sterben. Das ist ganz anders, als was heute der Mensch denkt und erwartet. Wir sterben ins Leben. Die einen sterben ins Leben und die anderen außerhalb von Christus Sterben in den Tod hinein. Es gibt also zwei verschiedene Existenzweisen, zwei verschiedene Zustände nach dem Sterben. Den einen nennt Jesus Leben und den anderen nennt Jesus Tod. Sterben ist der Moment, wo wir durch die Tür hindurchgehen, aus dem Diesseits in die jenseitige Welt. Tod ist ein Zustand, der dahinter wartet, parallel zu dem Leben, was hinter dieser Tür wartet. Zwei verschiedene Existenzweisen, zwei verschiedene Zustände nach dem Sterben. Den einen nennt Jesus Leben und den anderen Tod. Dabei verknüpft Jesus den Zustand des Todes mit dem Zorn und dem Gericht Gottes. Der Zustand des Todes ist ein Zustand unter dem Zorn und unter dem Gericht Gottes. Ein Zustand in der Trennung von Gott. Ohne Gott gelebt, ohne Gott gestorben. Leben hingegen beschreibt einen Zustand in der Gemeinschaft mit Gott, unter seiner Gnade und seiner völligen Vergebung. Und Jesus sagt, Leben und Tod fangen schon vor dem Sterben an. Das ist das Erstaunliche. Leben und Tod fangen schon vor dem Sterben an. Beide Begriffe haben eine leibliche und eine geistliche Seite. Und diese beiden Seiten gehören untrennbar zusammen. Jesus sagt einmal sehr drastisch in Matthäus 8, 21, als er Jünger in seine Nachfolge ruft, ihm nachzufolgen, mit ihm zu gehen. Da lesen wir Matthäus 8, 21. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher, bevor ich dir nachfolge, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach. Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wie geht das? Hier wäre ein Begräbnis zum Hinderungsgrund für die Nachfolge Jesu geworden. Das ist nicht immer so. Natürlich dürfen wir unsere Toten begraben. Na klar, darum geht's doch hier gar nicht, dass wir unsere Toten nicht begraben dürften. Nein. Aber der Herr sieht, dass dieser Mensch, der damals vor ihm stand, nur ein ganz kurzes Zeitfenster hat, wo er bereit ist, ihm nachzufolgen. Wenn er das verpasst, dann wird's nichts mit der Nachfolge Jesu. Dann fällt er wieder in seine alten Spurrillen des Lebens zurück. Und das sieht der Herr. Und deshalb sagt Jesus diesen drastischen Satz. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber folge mir nach. Damit sagt Jesus, lass die geistlich Toten ihre leiblich Toten begraben. Du aber folge mir nach. Denn für dich geht es jetzt darum, selbst in das Leben durchzubrechen. Und da lass dich durch nichts aufhalten. Ein Mensch kann also schon vor dem Sterben in den Augen Gottes tot sein. Geistlich tot. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus in Epheser 2, Vers 1, auch ihr wart einst tot in euren Vergehungen und Sünden. Heute sitzen höchstwahrscheinlich in diesem Saal Lebende und Tote. Wie ist das bei dir? Mit Totsein meint die Bibel eine Existenz im Zustand der Gottesferne und Beziehungslosigkeit zu Gott. So wie es im Zustand des leiblichen Todes ja auch ist. Beim leiblichen Tod sind die Toten getrennt, fern von uns. Wir haben keine Beziehung, keine Kommunikation, keine Gemeinschaft mehr mit ihnen. Das ist es doch gerade beim leiblichen Tod. Cut zwischendurch. Mauer, Grenze. Keine Kommunikation mehr. Einfach weg, abgeschnitten, getrennt. Und so verhält es sich eben auch mit dem geistlichen Tod eines Menschen in Bezug auf Gott. Keine Beziehung, keine Gemeinschaft, keine Kommunikation mit Gott. Die Leitung zwischen Mensch und Gott ist tot. Kennt ihr das? Telefon, Anruf und? Die Leitung ist tot, ist einfach tot. Piept nicht mal mehr. Tote Leitung. Das ist der Zustand des Menschen vor Gott. Von Geburt an. Es gibt also einen Tod vor dem Sterben und einen Tod nach dem Sterben. Und diese beiden Zustände hängen untrennbar zusammen. Wer in diesem Leben im Tod lebt, der wird auch in den Tod hinein sterben. Und wer in diesem Leben bereits Leben aus Gott hat, der wird auch in dieses unauflösliche göttliche Leben hineinsterben. Für den gilt schon heute. Der hat ewiges Leben. Der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben durchgedrungen. Der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Er wird nicht sterben in Ewigkeit. Das sind Zusagen, die Jesus gemacht hat. Die gelten, die stehen. Darauf kann man leben und sterben. Durch den Glauben empfangen wir aus Gott göttliches Auferstehungsleben, das uns mit unserer geistlichen Wiedergeburt, wenn der Heilige Geist, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, geschenkt wird. Durch den Heiligen Geist geschieht in uns eine Neuzeugung, neues Leben. Wir empfangen Leben aus Gott. Dieses göttliche Auferstehungsleben beginnt also bereits mit unserer geistlichen Wiedergeburt und nicht erst nach unserem Tod. Und dieses göttliche Auferstehungsleben in uns, Leben aus Gott, kann nicht mehr sterben. Verstehst du, das Leben, das Gott in dich hineingezeugt hat durch seinen Geist, das kann nicht mehr sterben. Da kommt der Tod nicht mehr ran. Das ist Leben aus Gott. Der Macht des Todes völlig entzogen. Dieses göttliche Auferstehungsleben beginnt also nicht erst nach einem bewusstlosen Seelenschlaf, sondern dieses Leben geht ohne jede Unterbrechung als bewusstes Leben, weil es Leben aus Gott ist. Sofort und unmittelbar nach dem leiblichen Sterben weiter. Das natürliche Sterben ist bei den Christusgläubigen nur der Übergang aus dem ersten irdischen Stadium des irdischen Auferstehungslebens in das zweite Stadium des himmlischen Auferstehungslebens. Es ist immer dasselbe Auferstehungsleben in uns. Im ersten Stadium als irdisches Auferstehungsleben und im zweiten als himmlisches. Dieses Auferstehungsleben, das Gott uns schenkt, setzt sich also im himmlischen Bereich fort. Und findet seine Vollendung in der Auferstehung des Leibes. Wenn die Bibel von Auferstehung redet, dann redet sie immer von unserem Leib. Hier erst, in der Auferstehung des Leibes, findet unsere Vollendung gemeinsam mit allen Gliedern des Leibes Christi in der Christusgleichheit statt. Und das geschieht bei der Entrückung der Gemeinde. So wie beim Sündenfall zuerst der geistliche Tod eintrat und diesem dann mit einiger zeitlicher Verzögerung der leibliche Tod folgte. So folgt umgekehrt in der geistlichen Neuzeugung, der geistlichen Auferstehung, die leibliche Auferstehung später nach. Merkt ihr das? Das ist genau umgedreht. Im Paradies als der Mensch von der Frucht nahm, da sagt Gott zu ihm, in dem Moment, wo du die Frucht nimmst und isst, wirst du, wörtlich, sterbend sterben. Der Mensch isst von der Frucht und erwartet, aber er fällt nicht um. Er fällt nicht tot um. Also was, stimmt das gar nicht? Na klar stimmt das. In dem Moment, im selben Moment, ist der geistliche Tod eingetreten, die Trennung von Gott, in die Macht der Sünden und des Todes gerutscht. Und jetzt beginnt im selben Moment auch dieses leibliche Sterben. Der Mensch stirbt von Geburt an. Ein Einzelprozess des Sterbens. Aber erst war dieser geistliche Tod und dann folgte der leibliche Tod. Und jetzt, in der Erlösung durch Jesus, ist es gerade umgekehrt. Erst kommt wieder dieses geistliche Leben, die geistliche Auferweckung in uns rein. Und dann folgt irgendwann in der Auferstehung auch die leibliche Seite. Und zwischen Sterben und Auferstehung liegt der sogenannte Zwischenzustand. Als Zwischenzustand bezeichnet man den Zustand des Menschen zwischen seinem individuellen Sterben und der Auferstehung des Leibes. Das ist der Zwischenzustand zwischen dem individuellen Sterben und der Auferstehung des Leibes. Diese Phase, diese Periode bezeichnen wir als den Zwischenzustand. Dieser Zwischenzustand hat für den Christusgläubigen aber nichts zu tun mit einem bewusstlosen Todesschlaf, sondern ist ein Zustand bewussten, persönlichen Lebens bei und mit Christus. Denn hier setzt sich ohne jede Unterbrechung schlicht das Auferstehungsleben fort, das der Gläubige in seiner Wiedergeburt empfangen hat. Und das war und das bleibt Leben in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und darum schreibt Paulus in Römer 14 ab Vers 7, keiner von uns lebt sich selbst. Keiner von uns stirbt sich selbst, auf sich bezogen. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Merkt ihr? Paulus sagt, es ist gar kein Unterschied. Das eine wie das andere. Leben wir dem Herrn, sterben wir dem Herrn. Das ist kein Unterschied. Es bleibt immer die Ausrichtung, die Fixierung, die Gemeinschaft, der Herr. Mit ihm verbunden, mit ihm leben. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben. Wir sind des Herrn, wir gehören ihm, bei ihm. Die Ausdrücke dem Herrn leben, dem Herrn sterben, des Herrn sein, beschreiben allesamt eine bewusste, eben eine lebendige Beziehung zu Jesus. Das ist es. Wer vorher eine lebendige Beziehung zu Jesus hat, bei dem wird es durch Sterben nicht plötzlich zu einer nicht mehr lebendigen Beziehung. Von dieser Lebens- und Liebesbeziehung zu Jesus kann uns auch unser leibliches Sterben nicht mehr scheiden. Halleluja. Das Sterben reißt uns aus der lebendigen Beziehung mit unserem Herrn nicht heraus. Du redest mit dem Herrn auf dem Sterbelager, du stirbst und die Gemeinschaft, das Reden mit Jesus geht weiter, du bist danach nicht weg, rausgerissen aus der lebendigen Beziehung zu Jesus. Nein. Das Sterben reißt uns aus der lebendigen Beziehung mit unserem Herrn nicht heraus. Wir werden nicht irgendwo in einem großen Schlafsaal zwischengelagert und eingefroren, sondern wir sterben hinein in die lebendige Gegenwart unseres Herrn, das konkrete Hoffnung. So wie wir ihn gelebt haben, so werden wir ihm auch sterben. Nur unser Leib, der ruht, der schläft in der Erde bis zum Tag der Auferstehung. Ich habe mich gefreut, Marc, an dieser Stelle kommt's. Weder Tod noch Leben. Weder Tod noch Leben können uns scheiden. Nichts mehr. scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 38. Und deshalb sagt Jesus in Lukas 20, 38, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Denn ihm leben sie alle. Und deshalb kann Paulus auch in Philipper 1, 21 sagen, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Sterben, abscheiden bedeutet, bei Christus zu sein. Sterben für den Christusgläubigen bedeutet, sterben gleich bei Christus zu sein. Nirgends sonst. Bei ihm. So wie wir zu Lebzeiten mit ihm verbunden waren, geht das einfach nur weiter. Bei ihm, mit ihm zusammen. Da ist nichts zwischen, up, jetzt mal weg und irgendwo an die Seite gelegt. Das Leben ist für mich Christus und das Sterben deshalb Gewinn. Weil es jetzt in dieses von Angesicht zu Angesicht geht. Und deshalb, sagt Paulus, ich habe Lust abzuscheiden. Das lesen wir das nirgends. Ich habe Lust abzuscheiden. Warum? Und bei Christus zu sein. Deshalb hat er Lust abzuscheiden. Weil er nicht irgendwo ist, sondern bei seinem Herrn, mit dem er sein ganzes Leben gelebt hat, geredet hat, Gemeinschaft gehabt hat, ihn geliebt hat und von ihm geliebt wurde. Immer eine Beziehung, Kommunikation, Gemeinschaft. Ich habe Lust abzuscheiden. Und das bedeutet, bei Christus zu sein. Denn das ist weit besser. Für den Christusgläubigen ist das Sterben nur ein Durchschreiten der Tür zwischen diesseits und jenseits, hinein in die Gegenwart seines Herrn, ins himmlische Vaterhaus. Für den Christusgläubigen heißt Sterben, bei Christus zu sein. Und das ist weit besser als jede Form der irdischen Existenz. Deshalb ist es für den Christusgläubigen Sterben kein Verlust, sondern immer ein Gewinn. Und deshalb dürfen wir unsere Lieben, die in Christus gelebt haben, in Frieden ziehen lassen. Denn sie gehen zu ihm und das ist weit besser. Ich sage es immer wieder, wenn uns ein geliebter Mensch wegstirbt, dann dürfen wir weinen. Aber wir weinen um uns selbst, weil er uns fehlt. Um ihn selbst müssen wir nicht weinen, denn er hat es weit besser. Deshalb ist das Sterben für den Christusgläubigen immer ein Gewinn, immer eine Verbesserung. Wo sind die Toten in Christus? Antwort: bei Christus. Mit ihm zusammen im himmlischen Vaterhaus, in Lebens- und Liebesgemeinschaft mit ihm. Was das noch konkret bedeutet, auch über die Örter und Aufenthaltsräume des Todes und des Lebens, mehr dazu in einem zweiten Teil. Für jetzt soll das genügen. Bei Christus, das reicht, das trägt. Und wo sind die übrigen Toten? Antwort: nicht bei Christus. So schon wie zu Lebzeiten, getrennt von der Quelle des Lebens und des Lichtes, im Tod und in der Finsternis. Auch hierzu mehr in einem zweiten Teil. Für jetzt soll das genügen. Alles entscheidet sich an dieser einen Frage: gehörst du zu Jesus? Oder mit den Worten des Apostels Johannes, 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, was sollen wir sagen? Wir beten dich an. Wir danken dir dafür, dass du hineingekommen bist in diesen Leib des Todes und dass du hier im Leib des Todes den Tod besiegt hast, ein für allemal. Dass du auferstanden bist, dass das Grab leer ist, dass der Stein weggerollt ist und dass du uns mit hineinziehst in deinen Sieg. Dass du uns dein Leben schenkst, Leben, dem der Tod nichts mehr anhaben kann. Dass du uns hineinziehst in die Gemeinschaft mit dir, hier und heute und dann auch, wenn es weitergeht, nach dem Sterben. Herr, wir danken dir, dass du uns eine lebendige Hoffnung gegeben hast, eine konkrete Hoffnung, eine Hoffnung, die trägt. Du hast es uns versprochen. Du trägst uns hindurch, du empfängst uns, du nimmst uns auf bei dir. Danke, Herr, dass wir wissen, wohin wir gehen, wohin wir leben und dass wir auch wissen, wohin wir sterben. Danke, Herr, wir beten dich an. Amen.